Druck sehe ich nicht, sorry.
Machst du?
Nein, weiterschalten geht schon nur da zum Zeigen.
Ach so, das brauche ich nicht. Ja. Vielen Dank für die wunderschönen Lieder. Und ich glaube, die passen auch sehr gut zu unserem Thema, das wir heute haben. Wir sind nämlich wieder unterwegs. Dieses Bild ist irreführend, weil diese paar Menschen, die man da sieht, die sind viel zu wenig. Das war eine riesige Menge und da waren noch Schafe, Esel, Ziegen und sonst noch alles dabei. Aber die Gegend, die war wohl so. Und das ist eine Herausforderung, wenn wir mit einer großen Menge durch eine Türe gehen, durch eine Wüste gehen, dann wird es schwierig. Aber das ist ja auch in unserem Leben so, oder? Wenn wir in unserem Leben durch eine dürre Zeit gehen, dann werden wir herausgefordert. Und darum geht es heute. Und ich habe die Überschrift gewählt, Lektionen in der Wüste. Und der Text ist relativ lang, wir werden nicht das alles besprechen und lesen können, aber die Lektionen sind meines Erachtens sehr, sehr praktisch für uns. Und ich hoffe und bete, dass das auch unser Herz erreicht, was Gott dem Volk damals zeigen wollte und musste. Bevor wir aber da jetzt einsteigen, ist ja schon lang her, dass wir die Predigtreihe unterbrochen haben. Wir haben ja dann die Adventpredigtreihe gehabt, muss ich ein bisschen einen Rückblick machen. Was ist bisher geschehen? Und ich beginne nicht am Anfang bei Adam und auch nicht bei der Berufung des Mose, sondern wir beginnen ungefähr im Kapitel 12 und dort lesen wir von dem Gericht, das Gott an den Ägyptern, ja eigentlich an der ganzen Schöpfung, zumindest in der Gegend dort, vollzogen hat. Das war die 10. Plage und das Gericht war, dass die Erstgeburt gestorben ist. Jeder erstgeborene Sohn und jedes erstgeborene Tier ist gestorben. Und der Unterschied zu den anderen Plagen, die vorher waren, dass diese Plage auch das Volk Israel treffen hätte können, wenn sie nicht eine Bewahrung vor der Strafe, vor dem Gericht Gottes gehabt hätten. Und diese Bewahrung war das Blut, das sie an die Türpfosten gestrichen haben und der Engel, der strafende Engel ist vorbeigegangen und hat dieses Haus verschont. Kapitel 12 im 2. Mose, die Geschichte von Passa heißt auch vorbeigehen, die Strafe geht vorbei, die Bewahrung vor dem Gericht Gottes durch das Opferlamm. Darauf folgt dann der Auszug, Befreiung aus der Knechtschaft durch Gott, der vorangeht. Ganz wichtig, Gott ist vorangegangen, hat sie gezogen sozusagen, er hat ihnen den Weg gezeigt. Und diese Befreiung war nicht bloß nur ein Davonlaufen, sondern sie sind sogar mit großen Geschenken oder Beute, kann man auch sagen, ausgezogen. Das Volk Israel musste das Land verlassen mit großen Gaben, mit Beute. Auszug, Befreiung aus der Knechtschaft. Und dann, noch das könnt ihr euch wahrscheinlich noch erinnern, kommt diese Sackgasse. Vor ihnen das Meer, Gott hat sie dorthin geführt, Gott hat sie so geführt. Nicht der Mose hat diesen schlechten Weg gewählt, sondern Gott hat diesen Weg gewählt, dass sie jetzt vor dem Meer stehen und hinter ihnen kommen plötzlich die Ägypter wieder, die Verfolger. Und Gott gibt ihnen einen wunderbaren Ausweg aus der Sackgasse, er schenkt ihnen Errettung durch das Wasser hindurch, durch das Meer hindurch. Wenn wir Befreiung Errettung denken, ich glaube, wir können schon auch ein bisschen an uns selber dabei reflektieren, über uns selber dabei reflektieren. Wir haben doch das auch erlebt, die Bewahrung vor der Strafe, die Vergebung der Sünden. Und wir haben diese Befreiung vor vielen Dingen, von manchen Dingen, die uns die uns zu Knechten machen, erlebt. Und vielleicht ist auch dieser Gang durch das Rote Meer irgendwo auch ein Bild für das, dass der eine oder andere, ja, ich hoffe die meisten schon, das festgemacht haben durch die Taufe. Wenn wir den Herrn Jesus angenommen haben, haben wir die Bewahrung vor dem Gericht. Wir haben die Vergebung, wir haben die Befreiung, ist uns gegeben. Wir dürfen aufbrechen in ein neues Land und wir sind errettet. Also irgendwie gibt es Parallelen, und das ist ja das Schöne in der Bibel, es gibt diese Parallelen. Und ich glaube, dass deshalb das, was wir jetzt lesen werden, besonders wichtig ist für uns. In Kapitel 15 ist dann sozusagen eingeschoben dieses große Loblied, der erste Psalm in der Bibel: Der Herr, Jahwe, ist König auf immer und ewig. Mose hat ein Loblied gedichtet, gesungen, mit dem Volk gesungen. Die Miriam hat Instrumente dazu ausgepackt. Auch damals wurde schon zur Ehre Gottes musiziert. Das ist geschehen. Und das ist ein Bild für unser Leben als Christen. Aber jetzt geht es weiter. Und jetzt lesen wir im zweiten Buch Mose 15, 22 bis 27. Und Mose ließ Israel vom Schilfmeer aufbrechen. Und sie zogen hinaus in die Wüste Schur und wanderten 3 Tage in der Wüste und fanden kein Wasser. Da kamen sie nach Mara, aber sie konnten das Wasser von Mara nicht trinken, denn es war bitter. Darum gab man dem Ort den Namen Mara. Und das Volk murrte gegen Mose: Was sollen wir trinken? Da schrie er, der Mose, zum Herrn, und der Herr zeigte ihm ein Stück Holz. Das warf er ins Wasser, und das Wasser wurde süß. Dort legte er Ordnung und Recht für es fest. Dort prüfte er es. Und er sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, und seinen Geboten gehorchst und alle seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Dann kamen sie nach Elim, und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume, und sie lagerten sich dort am Wasser. Wenn wir uns eine Landkarte anschauen, und ihr wisst, ich habe Landkarten ganz gern. Ui, das ist verzerrt. Die ist so auseinandergezogen heute. Ich sehe es da hier ein bisschen anders. Also, die rote Linie ist die Linie, die vermutlich, möglicherweise, Gott das Volk geführt hat. Und wenn wir jetzt schauen, die blaue Linie wäre der direkte Weg in das Land. Warum hat Gott diesen Umweg gemacht? Das frage ich mich oft. Warum hat Gott solche Umwege? Warum führt Gott uns Umwege? Und diese Frage in dieser aktuellen Situation, die kann man ganz nüchtern beantworten. Ich habe mal gelesen, wenn sie oben gegangen wären, dann hätten sie Kamele gebraucht. Das sind lange Etappen, da ist wenig Wasser, und mit einer solchen Menge von Eseln, Ziegen und Schafen und Menschen hätten sie das nicht geschafft. Oben war die Karawanenstraße für die Autobahn sozusagen, aber da konnten sie nicht. Sie waren nämlich keine Kamelnomaden, ja, die größere Distanzen und ohne viel Wasser überwinden konnten. Sie waren Eselnomaden, und da ist alles viel langsamer gegangen. Das ist eine sachliche, nüchterne Betrachtung, aber viel wichtiger ist, und da möchte ich jetzt zurückgehen auf Kapitel 13, Vers 17 bis 18, da sagt Gott nämlich selber, da sagt die Bibel selber, warum Gott sie nicht direkt geführt hatte. Und es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht gereut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israels zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten aus. Offensichtlich hat Gott das Volk sehr genau gekannt. Ja? Und er hat gewusst, wenn ich sie jetzt direkt da oben führe und direkt zu den Philistern, und die werden ihnen entgegentreten, dann sind sie noch nicht für den Kampf bereit. In Gottes Augen waren sie, obwohl sie, wie es der Text sagt, gerüstet weggegangen sind, aufmunitioniert, aber sie waren noch nicht kampferprobt. Sie haben noch viele Erfahrungen nicht gemacht, die sie erst machen mussten, damit sie diesen Kampf bestehen konnten. In Gottes Augen waren sie noch nicht zum Kampf bereit. Und so sind sie hinuntergegangen in die Wüste Shur, ja? Das ist dort, wo das grüne Kreis ist. Ja? Aber vorher, und das ist ja das ganz Frappierende, hat Gott sie eben diesen Schlenker nach unten gemacht, wo sie plötzlich vor dem Meer gestanden sind. Und darum gibt es auch noch andere Gründe, warum Gott dieses Volk einen Umweg machen ließ. Sie mussten nämlich zuerst diesen Weg durch das Schilfmeer erleben. Sie mussten das erleben, dass Gott sie von den Verfolgern errettet. Durchs Wasser hindurch, auf wunderbare Weise. Und sie mussten noch andere geistliche Erfahrungen machen. Geistlich habe ich jetzt in Klammer geschrieben. Es gibt auch ganz praktische Erfahrungen, die wir in unserem Leben machen müssen. Aber Gott führt uns Umwege, damit wir geistliche Erfahrungen machen. Damit wir Dinge lernen. Wir müssen noch etliches lernen. Wie geht es uns? Wenn ich zurückschaue in mein Leben, ich habe ein bisschen nachgedacht, ich bin Gott dankbar, es ist relativ geradlinig gegangen, ja. Aber es hat auch Umwege gegeben. Und dann habe ich schon gehadert. Ich habe doch gebetet, Herr Jesus, dass du mich führst und jetzt stehe ich plötzlich vor einer verschlossenen Tür oder es ist irgendwas schief gegangen. Und dann, wenn ich jetzt zurückschaue, merke ich, dass ich lernen musste. Ich durfte durch Umwege lernen. Und diese Umwege, die Gott uns führt, sind oft die Lernzeiten. Manche Umwege haben wir selbst verursacht, das ist oft so, ja. Das wäre nicht notwendig gewesen. Es gibt ja auch dann auf der Karte oben diese Umwege, die bevor sie ins Land hineingegangen sind, da sind sie im Kreis gegangen. 40 Jahre oder 38 oder was. Einige Zeit halt, weil sie ungehorsam waren, weil sie keinen Glauben hatten. Aber es gibt Umwege, die Gott führt, weil wir was lernen müssen. Umwege sind oft Lernzeiten. Und was musste das Volk lernen? Und die erste Lektion, drei Lektionen haben wir, ich hoffe, ich werde nicht zu lang sein. Die erste Lektion ist, Gott macht bitteres Wasser genießbar. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie gehen jetzt schon 3 Tage und dann wird es knapp mit Wasser. Für so viele Menschen, für so viele Tiere. Und dann sehen sie da vorne eine Oase. Endlich eine Oase. Vielleicht hat der Mose sich schon ausgekannt und hat gewusst, weil der hat ja dort gelebt als Nomade, ja, das ist leider die Oase, die Mara heißt. Und Mara heißt bitter. Und das ist eigentlich ungenießbares Wasser. Die Pflanzen können wachsen, darum schaut es grün aus, aber die Menschen und die Tiere, die können das nicht trinken. Und was passiert? Durst tut weh. Ja? Wenn du wirklich Durst hast, dann hast du ein körperliches Empfinden, das dich wirklich ergreift. Ja? Da denkst du nur mehr daran. Wir kennen das kaum. Aber in der Wüste, wo es kein Wasser gibt, das tut weh. Da wirst du schwach. Und dann kommt die Vision einer Oase, oder nicht nur die Vision, also nicht die Fata Morgana, sondern wirklich die Oase. Du kommst hin und das Wasser ist ungenießbar. Und was kommt? Enttäuschung. Erwartungen, die nicht eintreffen. Ich glaube, ich brauche nicht sagen, dass das in unserem Leben ja auch oft so ist, oder? Wir sind enttäuscht, weil das, was wir uns erwartet haben, auch von unserem Gott erwartet haben, nicht eingetreten ist oder anders eingetreten ist. Und plötzlich ist es bitter. Was entsteht? Was entsteht, wenn etwas in unserem Leben nicht eintritt, was wir gerne hätten? Was entsteht, wenn Dinge passieren in einer Gruppe, in einer Gemeinde, die manchen nicht passen? Murren. In diesem Abschnitt kommt 8-mal Murren vor. Das Volk murrte oder das Murren. Gott hörte das Murren. Murren. Und meistens ist das Murren nicht das laute Schreien, sondern das Gedusel hinten. Ja? Man beginnt zu... Findest du, dass das nicht passt, was der da sagt? Bist du auch der Meinung? Und dann können ein paar hinaus und sagen, hey Mose, was soll das? Und dann kommen noch ein paar dazu und plötzlich gibt es die Demonstration. Mose, gib uns Wasser. Das Wasser hier ist bitter. Was hast du und wie hast du uns geführt? Murren, das entsteht so schnell. Und Murren ist das Hauptübel, eines der Hauptübel unserer Zeit, glaube ich. Auch politisch gesehen, wenn ich das heute sagen darf. Die Menschen, wir sind über die Unzufriedenheit, kommen wir zu unseren Entscheidungen. Weil wir mit etwas unzufrieden sind, deshalb entscheiden wir gegen etwas. Das ist Murren. Weil wir nicht zufrieden sind. Weil wir uns auflehnen. Und dieses Murren beginnt in der Familie. Das gibt es in kleinen Kreisen, das gibt es am Arbeitsplatz, das gibt es in der Gemeinde, das gibt es in der Politik, das gibt es auf der ganzen Welt. Das ist unser Herz, unser zutiefst unzufriedenes, sündiges Herz. Wir murren. Schaut euch mal an, wie oft ihr murrt. Ich mich auch natürlich. Wie schauen wir uns an, wie oft wir murren, weil uns etwas nicht passt. Und Gott hat eine Lösung gegen bitteres Wasser. Das ist interessant. Der Mose ruft zu Gott, auch er schreit, aber es ist kein Murren, sondern ein Hilfeschrei. Ja? Und Gott gibt ihm eine Lösung. Da nimmt das Holz und schmeißt es da rein. Ein Holz, das Wasser wieder süß macht. Da gibt es Erklärungen dafür und so weiter, aber das Wunder ist das Wichtigste. Gott gibt eine Lösung für bitteres Wasser. Welches Wunderholz, unter Anführungszeichen, hilft aber gegen die Bitternis in unserem Herzen? Die Bitternis, die durch das Murren entsteht. Ich habe nachgedacht, es kommt jetzt nicht aus diesem Text, aber das Erste ist, was uns wirklich hilft, von dem Murren wegzukommen, ist Dankbarkeit. Wir haben es gesungen. Auch in der schwierigen Situation beginnen, Gott zu danken. Gott, du hast bisher keine Fehler gemacht. Gott, du hast uns ja aus Ägypten herausgerettet. Du hast uns verschont vom Gericht. Du hast uns Freiheit geschenkt. Du hast uns durch das Rote Meer geführt. Gott, wir vertrauen und danken, dass du auch dieses Problem lösen wirst. Dankbarkeit ist meines Erachtens eine Lösung oder ein Wunderholz gegen die Bitternis in unserem Herzen. Es kommt noch eine zweite interessante dazu, ein zweites Wunderholz. Aber nebenbei, also Gott hat eine Lösung gegen die Bitternis des Wassers und des Herzens. Gott hat aber überhaupt eine Lösung gegen den Durst. Und haben wir halt schon gehört, die Stelle, wie Jesus der Frau am Jakobsbrunnen sagt: Ich gebe dir ein Wasser, das aus dir heraus unaufhörlich quellen wird, fließen wird, das bis ins ewige Leben. Und in Johannes 7 sagt er dann, dass das der Heilige Geist ist. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, den er jedem gibt, der an ihn glaubt, und jeder, der an mich glaubt, von dessen Inneren werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das sagt er ihnen im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Glauben. Gott hat eine Lösung gegen die Bitternis und Gott hat eine Lösung gegen den Durst. Und wir sollen nicht die falschen Quellen anzapfen, sondern wir sollen dorthin gehen, wo wirkliches Leben ist, wo wirklich lebendiges Wasser ist. Das ist bei Jesus. Das ist die erste Lektion. Die zweite Lektion ist aber interessant und ich habe zuerst nicht verstanden, warum das jetzt plötzlich da steht. Da steht nämlich, dort legte er, also in Vers 25b, dort legte er, Gott, Ordnungen und Recht für das Volk fest. Und dort prüfte er es. Gott beginnt hier als Antwort auf das Murren auch Regeln und Ordnungen festzulegen. Gott will Recht und Ordnung. Gott will, dass das Volk richtig lebt, auch denkt. Und er möchte das sozusagen einen Rahmen abstecken, wo sich das Volk bewegen soll. Darum gibt es jetzt ein Gesetz. Gott beginnt hier mit der Verkündung des Gesetzes. Wir wissen noch nicht genau was, aber es ist ja nicht viel später. Es ist ja dann weiter hinuntergezogen. Wir sehen es dann auf der Karte nochmal. In Sinai, am Berg Horeb, dort wurde ihnen dann das ganze Gesetz gegeben. Und hier beginnt er mit der Festlegung der Ordnung und des Rechtes. Das ist göttlich. Und er sagt dann, wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in deinen Augen recht ist und seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnungen hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Luther sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Was ist das zweite Wunderholz gegen Murren? Gehorsam. Gott gibt uns Gebote und es ist heilsam, auf diese Gebote zu gehorchen, sie zu beachten, und das hilft uns auch gegen die Bitternis. Ich habe den Eindruck, dass das deshalb dasteht, weil damals das Volk lernen musste, es ist jetzt nicht nur, dass wir befreit worden sind und dass Gott uns jetzt wo hinausführt, sondern und dass er für uns kämpft, sondern auch, dass wir selber gehorsam lernen müssen. Und das war ein Prozess. Und der hat 40 Jahre und noch länger. Ja, der dauert ewig. Und auch bei uns dauert er. So nebenbei, auch Jesus, und das finde ich interessant, in Hebräer 4 steht es, Jesus musste gehorsam lernen. Vers 8, allerdings blieb es ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. Selbst unser Herr Jesus hat Gehorsam gelernt. Wenn wir jetzt in Situationen kommen, die uns nicht passen und wir wir beginnen zu murren, so kann es uns und soll es uns helfen, dass wir auf das, was Gott gesagt hat, auch an Regeln, an Geboten, dass wir das einfach im Gehorsam annehmen. Eines der Gebote ist, dankt für alles. Schwierig in der Situation, aber es hilft uns. Dann kommen wir wieder zurück zur Dankbarkeit. Gehorsam und Dankbarkeit sind die Wunderhölzer gegen Bitternis im Herzen, sage ich jetzt mal von der Stelle her. Und dann geht es weiter und jetzt habe ich ein schönes, buntes Bild. Sie kommen nach Elim und dort waren 12 Wasserquellen und 70 Palmbäume und dort lagerten sie am Wasser. Jetzt gibt es ein gutes Wasser und jetzt gibt es eine üppige Vegetation und Platz und Gras und Futter für alle Tiere und für alles. Und da waren sie jetzt. Und jetzt haben sie wieder Gott ganz direkt und wunderbar erlebt. Gott sorgt gegen Durst. 2 Lektionen. Jetzt kommt noch eine dritte und dazu müssen wir ein bisschen noch in das nächste Kapitel hineinschauen. Ich werde nur die ersten 8 Verse lesen. Und sie brachen von Elim auf. Elim war diese Oase, wo so viel Wasser und so viele Bäume da waren und wo alles so gut war. Sie brachen von dort auf, sie konnten dort nicht bleiben. Und die ganze Gemeinde der Söhne Israels kam in die Wüste Sin, also schon wieder eine Wüste, die zwischen Elim und Sinai liegt, am 15. Tag des 2. Monats nach ihrem Auszug aus Ägypten. Jetzt waren die Vorräte an ungesäuertem Brot und sonstigem verbraucht. 15 Tage, eigentlich 2,5 Monate, das ist jetzt schon lang. Was passiert? Da murrte die ganze Gemeinde der Söhne Israels gegen Mose und Aaron in der Wüste. Und die Söhne Israels sagten zu ihnen, werden wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben. Überlegt euch das mal, ja, was sie jetzt da sagen. Wären wir doch durch die Hand des Herrn im Land Ägypten gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen, bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung an Hunger sterben zu lassen. Da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich will euch Brot vom Himmel regnen lassen, dann soll das Volk hinausgehen und den Tagesbedarf täglich sammeln, damit ich es prüfe, ob es nach meinem Gesetz leben will oder nicht. Und am 6. Tag aber, wenn sie zubereiten, was sie einbringen, wird es geschehen, dass es das Doppelte von dem sein wird, was sie tagtäglich sammeln. Und Mose und Aaron sagten zu den Söhnen Israels, am Abend werdet ihr erkennen, dass euch der Herr aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Und am Morgen werdet ihr die Herrlichkeit des Herrn sehen, der euer Murren gegen den Herrn gehört hat. Denn was sind wir, dass ihr gegen uns murrt? Mose sagte, daran werdet ihr erkennen, dass euch der Herr am Abend Fleisch zu essen geben wird und am Morgen Brot bis zur Sättigung, weil der Herr euer Murren gehört hat, dass ihr gegen ihn murrt. Denn was sind wir? Nicht gegen uns richtet sich euer Murren, sondern gegen den Herrn. Es folgt dann noch einmal eine genauere Beschreibung, wie sie mit dem Brot vom Himmel umgehen sollen. Also sie sind weitergezogen von der Wüste Schur über. Dann kommt das Mara und Elim und dann geht es weiter hinunter in die Wüste Sin. Und der Weg geht durch Wüsten. Die ganze Halbinsel Sinai ist eine Wüste, ne? Auch damals schon. Und in dieser Wüstensituation kommt das nächste Bedürfnis, Hunger. Hunger tut auch weh. Und es kommt wieder zum Murren. Und dieses Murren ist wirklich verbunden mit einem völlig verzerrten Blick in die Vergangenheit. Ich meine, sie schauen zurück auf die Fleischtöpfe, aber sie sehen nicht die Sklaverei, die sie hatten. Sie sehen nicht, dass sie vorher gestöhnt haben, dass sie so viel zu arbeiten hatten und dass sie geknechtet worden sind und dass die Aufseher immer mehr von ihnen verlangt haben. Das sehen sie plötzlich nicht mehr, sondern nur, dass sie damals Fleisch zum Essen gehabt haben. Ist nicht der Blick total verschoben? Ja, sie sagen sogar, hätte uns der Herr dort umbringen sollen. Das wäre besser gewesen. Das heißt nichts anderes. Der Engel hätte auch bei uns durchgehen können und uns alle umbringen. Wir möchten hier nicht verhungern. Mose, du bist schuld. Und Aaron, du bist schuld. Und das Murren richtet sich sehr oft gegen die falschen Personen. Das gilt in der Familie, das gilt in den Gemeinschaften, das gilt in der Gemeinde, das gilt im ganzen Politischen auch. Murren. Und trotzdem ist Gott gnädig. Das wundert mich. Ich meine, wenn jemand so eine Anmaßung hat und solche verzerrten Aussagen tätigt, das sind ja, ich meine, heute sagt man Fake News, was so alles herum falsch gesagt wird, ja. Wenn jemand das so verzerrt, die Wahrheit, ja, dann sagt man, ja, vergiss den. Soll er verrecken? Ja? Nein, Gott ist gnädig. Er sagt, ja, ich gebe ihnen trotzdem was. Ich gebe ihnen Fleisch und Brot. Interessant, die Wachteln, Vögel, die plötzlich vom Himmel gefallen sind, die haben sie am Abend bekommen. Und ich habe nichts gefunden, wie lange sie das gekriegt haben. War das jetzt einmal oder ein paar Mal? Das Manna, das Brot, das vom Himmel gefallen ist, ein Getreide oder irgend so etwas, was nicht lang gehalten hat, ja, aber das ist täglich gekommen. Und das für die 40 Jahre, wie sie jetzt in der Wüste waren. Da steht dezidiert drin, 40 Jahre haben sie das täglich bekommen. Gott sorgt, obwohl das Volk so ein murrendes ist. Gott sorgt für dich, obwohl du dich schon zum 15. Mal, zum 150. Mal über ihn aufregst. Und er wirft es dir nicht vor, dass du so ein murrender Mensch bist, sondern er sorgt trotzdem in der Liebe für dich, für mich, für uns. Das Volk muss an 6 Tagen die vorgesehene Ration von Manna selbst sammeln. Sie müssen selbst hinausgehen und das einsammeln. Es ist ihnen nicht in den Mund gefallen, auch die Wachteln nicht. Es gibt ja das Bild vom Schlaraffenland, wo die Leute am Rücken liegen und das Essen fällt ihnen in den Mund hinein. Das gibt es nur in der Fantasie von manchen Märchenerzählern, das ist nicht so. Das Volk muss selbst holen. Dieses Brot, das Gott ihnen täglich gibt. Was beten wir? Unser tägliches Brot gib uns heute. Und darüber kann man noch viel nachdenken, warum täglich und nur eine Portion und warum, wenn sie das aufheben, dass es dann wenn sie es zu lange aufheben, wird es kaputt und so weiter. Wichtig ist für mich, dass Gott täglich genau das gibt, was du brauchst. Und für uns würde ich sagen, ihr wisst alle, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, sondern von jeglichem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Unser tägliches Brot gib uns heute, beten wir. Nimm das, hol das ab, das Manna täglich. Lies doch täglich, was in der Bibel für Gott für dich an Nahrung bereitet hat. 6 Tage müssen sie holen, aber am 7. Tag sollen sie nicht. Es gibt schon wieder ein Gebot. Das ist jetzt das erste Mal, dass das Sabbatgebot erwähnt wird. Kein Sammeln am siebten Tag. Und sie mussten sich daran halten, und die, die sich nicht daran gehalten haben, die haben Ärgernis erregt bei Gott und bei Mose. Und darum ist es eine Vorschrift, die Gott gegeben hat, auch um das Volk zu prüfen. Gott prüft uns. Er gibt uns auch Vorschriften und schaut, wie wir damit umgehen. Er zeigt uns Wege, die gut sind für uns, und wenn wir sie nicht befolgen, dann ist das auch in gewissem Sinn eine Prüfung. Da sagt er, schau, du siehst es ja, es geht schlecht, wenn du nicht meine Geboten folgst. Das ist ein, Gott prüft uns aber nicht, weil er uns deshalb hinaushauen will, sondern weil er uns erziehen will. Gott prüft das Volk, ob sie die Gebote halten. Drei Lektionen. Gott, mehr Lektionen eigentlich. Das von den Umwegen gehört ja dazu. Gell? Umwege sind Lehrzeiten, Lernzeiten. Auch Lehrzeiten kann man sagen, aber nicht mit zwei E, sondern mit H. Umwege sind Lernzeiten. Seien wir wirklich, auch wenn es mal schief geht in unserem Leben oder einen Umweg macht, gehen wir auf die Knie und sagen wir, was willst du mir zeigen, Vater? Was willst du mich lehren? Das Murren, habe ich jetzt ausführlich darüber gesprochen, das Murren entsteht oft aus dem falschen Blick in die Vergangenheit. Nochmal ein kurzer Seitenblick auf die jetzige gesellschaftliche Situation in unserem Land. Es ist uns im Allgemeinen, also für alle gesehen, nicht einzelne mag es, für einzelne mag es eine Ausnahme geben, aber für alle gesehen, noch nie so gut gegangen wie in den letzten Jahren in Österreich. Und trotzdem ist die Unzufriedenheit die größte. Und ich glaube, das ist der falsche Blick. Der falsche Blick in die Vergangenheit, aber der falsche Blick auf die falschen Werte. Das Murren richtet sich auch oft gegen die falschen Personen. Murren schafft Bitternis. Und das ist einfach das, was wir in unserer Gemeinde und überall auch immer wieder merken. Es ist Zerstörung durch den Feind. Diese Bitternis, die müssen wir überwinden. Und da gibt es die Mittel. Das eine war Dankbarkeit und das andere war Gehorsam. Paulus sagt, tut alles ohne Murren und Zweifel. Gehorsam und Dankbarkeit wirken gegen Bitternis. Und über allem, wir sind gefordert, ja, aber über allem, Gott ist viel, viel stärker, Gott ist treu, er versorgt uns, er stillt unseren geistlichen Durst und er gibt uns unser tägliches Brot. Geistlich, auch praktisch. Seien wir dankbar dafür. Gott prüft uns in der Wüste, aber er ist bei uns. Er geht voran, er umgibt uns, er stellt sich hinter uns, wenn der Feind von hinten kommt. Er bewahrt uns. Möge Gott uns wirklich diese Wege lehren, dass wir wirklich auch in diesem Jahr jetzt weiterkommen, näher zum Ziel. Das ist ein wunderbares Ziel, auf das wir hingehen. Und möge Gott uns dazu seinen Geist und seine Gnade ganz unmittelbar wieder erleben lassen. Ich möchte nur beten. Herr Jesus, danke, dass du mich und dass du uns aus einer Abhängigkeit, aus einem verkorksten Leben abgeholt hast, dass du uns Vergebung, Befreiung von der Strafe, Befreiung von der Knechtschaft und Errettung von den Feinden gegeben hast. Danke, dass wir durch dich hinausgehen konnten in ein neues Leben. Wir sind manchmal verunsichert, wenn es trocken ist, wenn wir in der Wüste sind. Wir wundern uns manchmal über die Umwege, aber danke, dass du uns immer wieder Sachen lehrst, die wichtig sind für uns. Bitte hilf uns, diese Lektionen anzunehmen. Bitte hilf uns, gehorsam zu lernen, so wie du es getan hast. Bitte hilf uns, dankbar zu sein in allen Dingen. Bitte hilf uns, mit dir zu gehen. Amen.